these chimps are our closest living relatives. And in some way, we want to know them more intimately so that they can reveal the deep secrets of mysteries of life to us. If we could teach them language, then perhaps that would happen. But of course, their deep secrets are different from our deep secrets, and no one knows what the true mystery is.
Was wissen Schimpansen über die tiefen Geheimnisse des Lebens? Wie viel haben wir Menschen mit ihnen gemeinsam und sie mit uns? Und kann ein Schimpansenkind bei Menschen aufwachsen und sprechen lernen? Das sind Fragen, die der US-amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle in seinem neuen Roman stellt. Sprich mit mir, heißt er, und wir von Weiterlesen wollten natürlich unbedingt mit ihm sprechen, mit T.C. Boyle, einem der coolsten Autoren der Welt, der fulminante Romane geschrieben hat wie Wassermusik, Die Terranauten, Dr. Sex oder Die Frauen. Und er hat unsere Einladung angenommen und ist heute unser Gast von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Dore Krohn und ich hätte Tom Corrigason Boyle, so sein nicht abgekürzter Name, natürlich lieber live gegenüber gesessen. Wegen der Pandemie ist er aber natürlich nicht auf Lesereise. Dabei kommt er gerade nach Deutschland immer wieder besonders gerne. Hier hat er fast mehr Fans als in den USA und Sprich mit mir ist sogar zuerst auf Deutsch erschienen, vor der englischen und der amerikanischen Ausgabe. Also haben wir uns mit einer typischen Interviewsituation in Corona-Zeiten beholfen. Ich saß abends im Haus des Rundfunks hier in Berlin und T.C. Boyle, 9 Stunden vor unserer Zeit, trank seinen Morgentee in Kalifornien, in seinem Arbeitszimmer in einem Holzhaus des Architekten Frank Lloyd Wright, wo er seit vielen Jahren lebt. T.C. Boyle, in Ihren Romanen haben Sie aus vielen verschiedenen Perspektiven schon geschrieben. Unter anderem haben Sie sich in berühmte Persönlichkeiten wie in den Architekten Frank Lloyd Wright hineinversetzt oder in den Sexualwissenschaftler Alfred Kinsey. In diesem neuen Roman jetzt allerdings denken Sie sich in einen Schimpansen hinein. Was hat Sie dazu bewogen?
Well, I've been thinking about our relationship to the environment and to the other animals for my entire career.
Ich habe in meiner ganzen Laufbahn über unsere Beziehung zur Umwelt und zu den anderen Tieren nachgedacht. So etwas wie einen Umweltromanautor gab es früher nicht. In meinem Fall ist es so, dass sich einfach mein Interesse dafür durchgesetzt hat. Und vor allem mein Interesse für Schimpansen. Sie wissen vielleicht, dass mein allererstes Buch Descent of Man heißt, nach Darwins Ursprung der Arten. Es ist eine Sammlung von Kurzgeschichten und die Titelgeschichte heißt Descent of Man. Ich habe sie geschrieben, als ich Student am Iowa Writers Workshop war. Und es war in den 1970er Jahren, als ich zum ersten Mal hörte, dass wir Experimente mit Affen machten, um zu versuchen, ihnen unsere Sprache beizubringen.
Das heißt, in Ihrem Roman Sprich mit mir sind Sie auf ein Thema zurückgekommen, das Sie schon lange beschäftigt hat.
Yes, I did.
Ja, das bin ich. Und in der Zwischenzeit habe ich natürlich, wie Sie wissen, viele Bücher geschrieben. Dies ist mein 29. Buch, unglaublich. Ich habe über viele, viele Themen geschrieben, aber hauptsächlich über Umweltthemen und Dinge, die mit anderen Kreaturen zu tun haben, die unter uns leben. Das fasziniert mich einfach. Wäre da nicht der gefürchtete Mathematikkurs gewesen, wäre ich vielleicht auch als Biologe ganz glücklich gewesen.
Was aber fasziniert Sie speziell an Schimpansen? Kommt das daher, dass wir mit ihnen so nah verwandt sind, weil wir so viel DNA mit ihnen teilen?
Well, yes, of course. I think several writers have written on this subject.
Ja, natürlich wissen Sie, viele Schriftsteller haben über dieses Thema geschrieben und es gab unzählige Filme. Ja, denn diese Schimpansen sind unsere nächsten lebenden Verwandten. Und wir wollen sie irgendwie näher kennenlernen. Sie sollen uns die tiefen Geheimnisse des Lebens offenbaren, wenn wir ihnen nur unsere Sprache beibringen könnten. Aber natürlich sind ihre tiefen Geheimnisse anders als unsere tiefen Geheimnisse und niemand weiß, was das wahre Geheimnis ist.
Gibt es denn irgendwelche Tiere oder auch Kreaturen in Ihrer Umgebung, die eine Rolle in Ihrem Leben spielen, denen Sie nahestehen?
Yes, we made a little promotional film for Hanser Verlag.
Ja, wir haben für den Hanser Verlag einen kleinen Werbefilm gedreht, um das Buch vorzustellen. Und der beginnt damit, dass ich zum Publikum spreche. Aber die drei Geschöpfe, die sich nicht artikulieren und die mir am nächsten sind, saßen mit mir auf der Couch. Das sind der Hund, die Katze und mein kleiner 1,5-jähriger Enkel, Wolfgang. Und die drei haben sich natürlich nicht wirklich gut vor der Kamera benommen.
Didn't really behave very well for the camera.
Ja, ich kenne diesen Buchtrailer, der ist wirklich lustig. Man findet ihn unter anderem auf der Webseite des Hansa Verlags. Und als ich diesen Trailer gesehen habe, habe ich mich gefragt, ob sie das beim Schreiben auch umgetrieben hat, dass nämlich Schimpansen, so sagt man zumindest, den kognitiven Entwicklungsstand von kleinen Kindern haben.
Yes, of course. Chimps.
Ja, natürlich. Schimpansen sind als Erwachsene so intelligent wie ein 3,5-jähriges Kind. Und natürlich ist ihre Entwicklung viel, viel schneller als die unserer Kinder. Und so bestanden diese Affenexperimente, über die ich schreibe, in der Regel darin, dass man ein Tier in einem menschlichen Zuhause wie einen Menschen aufzog, ohne dass es seine eigene Art kannte. Und ja, einige dieser Affen wurden ziemlich klug und kultiviert. Die berühmten wie Chimpsky oder Coco der Gorilla zum Beispiel oder Washoe der Schimpanse waren tatsächlich irgendwann in der Lage, sich in unserer Sprache auszudrücken. Ihre eigene Sprache ist hauptsächlich gestisch. Schimpansen haben nicht den Stimmapparat, um zu sprechen, wie wir es tun. Aber sie sind sehr hochentwickelt, was ihre Körpersprache angeht.
Ja, und genau deshalb, weil Schimpansen eben rein biologisch sich nicht artikulieren können wie wir, haben Wissenschaftler immer wieder versucht, ihnen die Gebärdensprache beizubringen. Und so ist das auch bei Sam, dem Schimpansen in ihrem Buch. Er wächst im Haus eines Universitätsprofessors und bei verschiedenen Betreuern auf und er soll die Gebärdensprache lernen. Sie siedeln das ganze TC Boy in den 70er Jahren an. Warum? Weil es heute keine vergleichbaren Forschungen mit Schimpansen mehr gibt?
Yes, the heyday of this notion of
ja, die Blütezeit dieser Idee, Schimpansen in menschlichen Haushalten aufwachsen zu lassen, um ihnen unsere Sprache beizubringen und auch zu studieren, wie sich die Sprache nicht nur bei Schimpansen, sondern auch bei Kindern entwickelt, das erreichte seinen Höhepunkt in den späten 70ern, Anfang der 80er Jahre. Und ich glaube, jeder wollte diesen Dr. Doolittle-Moment, in dem, Sie wissen schon, der Affe mit uns über die tiefen Dinge, die philosophischen Dinge sprechen würde. Aber im Grunde waren sie dazu nicht in der Lage. Die Mittel wurden knapper und die Leute verloren irgendwann das Interesse. Es war eine Modeerscheinung. Es ist in die Geschichte eingegangen. Vielleicht sind wir wissenschaftlich so weit gegangen, wie wir können. Das Erstaunlichste für mich in der realen Geschichte dieser Experimente war übrigens, dass die Affen, denen die Zeichensprache beigebracht worden war, selbstständig anderen Affen diese Sprache beigebracht haben, wenn sie wieder unter ihresgleichen waren. Sie waren in der Lage, in Zeichensprache miteinander zu kommunizieren, auf relativ anspruchsvolle Weise. Das ist schon etwas. Und wissen Sie, wenn wir das vielleicht noch eine weitere Million Jahre der Evolution durchlaufen lassen würden, wer weiß, vielleicht würden Sie dann sogar Zeitungen lesen.
Maybe they'd be reading newspapers.
Vielleicht würden sie sogar Präsidenten werden. Bestimmt wären sie auf jeden Fall nicht schlechter als einige von denen, die wir in den letzten Jahren so erlebt haben in der Welt.
I didn't doubt that.
Ich habe gelesen, dass einige dieser Forschungsaffen, über die Sie gerade gesprochen haben, die Schimpansin Lucy zum Beispiel, eine Schwäche für Gin und Bourbon hatten. Und auch der Schimpanse Nim, über den es übrigens eine sehr gute Dokumentation gibt, Project Nim heißt die, rauchte mit einem seiner Pfleger Cannabis. Und auch ihr Sam in ihrem Buch, der Schimpanse, trinkt Champagner und er trinkt Wein, das ist fast nicht zu glauben. Haben Sie, TC Boy, während des Schreibens und während der Recherche Ihre Wahrnehmung verändert über die Menschlichkeit von Affen oder auch über die Affenhaftigkeit von Menschen?
Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ich etwas schreibe, dann schreibe ich, um herauszufinden, wie ich mich fühle und was es bedeutet. Aber ja, ich glaube, einige Leute, die das Buch Sprich mit mir lesen, wollen vielleicht auch einige der Sachbücher dazu lesen, Berichte über diese Experimente. Ja, diese Affen haben ihre eigene Würde und ihr eigenes Leben. Wenn es nicht so wäre, dass unsere Spezies den Planeten beherrscht und ihre Umwelt zerstört und sie einfängt und in Käfige sperrt und sie zwingt, unsere Sprache zu lernen, dann wären sie auch ohne uns gut zurechtgekommen, denn sie haben sich unabhängig entwickelt und ihre Kommunikationsmittel sind für sie vollkommen ausreichend. Es erreicht vielleicht nicht unseren Standard, aber warum sollte es auch?
Sam in ihrem Buch wächst mit Menschen auf. Er kennt also keine anderen Affen, er lernt die Zeichensprache. Und sie haben mit diesem Buch einiges gewagt. Sie hatten den Mut, den schriftstellerischen Mut, einige Kapitel vollkommen aus der Perspektive von Sam, des Schimpansen zu schreiben, also aus dem Inneren seines Kopfes heraus. Was hat Sie zu dieser Entscheidung bewogen?
Well, Anadora, I love when you speak of the courage of the writer. But in fact, I know no bounds.
Nun, Anne-Dore, ich mag es, dass Sie vom Mut des Schriftstellers sprechen, aber in Wirklichkeit ist es so, ich kenne einfach keine Grenzen. Ich bin einfach ein Künstler und ich erforsche, was immer ich erforschen möchte. Und für mich war die größte Herausforderung und auch der größte Spaß, die Kapitel zu schreiben, die Sams Perspektive abbilden. Wie mag er sich gefühlt haben? Natürlich ist das in dem Fall die Aufgabe eines Romanautors. Und ich würde gerne glauben, dass ein guter Romanautor den Kopf eines jeden Menschen bewohnen kann, egal welcher Ethnie oder welchen Geschlechts oder in diesem Fall sogar welcher Spezies.
Aber wie schwierig war es für Sie, sich in sein Denken hineinzuversetzen, in seine Art, sich zu artikulieren? Wie haben Sie die Affenhaftigkeit in sich selbst entdeckt?
Ich habe vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, das viele Ihrer Zuhörer kennen werden, mit dem Titel Das wilde Kind. Das handelt von einem wilden Kind in Frankreich in der napoleonischen Ära, L'enfant sauvage, das im Alter von 10 oder 11 Jahren umherirrend im Wald gefunden wurde. Der Junge hatte ganz allein überlebt, ohne jegliche menschliche Interaktion. Er hatte keine Sprache. Und obwohl er ins Waisenhaus kam und unterrichtet wurde, lernte er nie zu sprechen. Ich hatte die Idee, schriftstellerisch mit seiner Perspektive umzugehen. Ich glaube nicht, dass die Perspektive von Sam so viel anders ist. Als ich mit der Recherche fertig war, wie bei jedem Buch habe ich vielleicht 3 Monate recherchiert und gelesen und darüber nachgedacht, begann Sams Stimme einfach zu mir zu sprechen. Das erste Kapitel aus seiner Perspektive, etwas später im Buch, erzählt davon, dass man ihn von dem Haus, in dem er gelebt hat, in einen Käfig in einem Versuchslabor und einer Zuchtanlage gesteckt hat. Und er ist einfach sehr wütend. Wenn man also eine Figur etabliert hat, die sich in einer fremden Umgebung befindet und davon verwirrt ist, dann denke ich, dass die Gedankengänge sehr menschlich sind.
Then I think the thought processes are very human.
Aber wie klingt das, wenn T.C. Boyle sich in einen Affen hineinversetzt? Wir hören jetzt einen Auszug aus dem Roman Sprich mit mir. T.C. Boyle fängt auf Englisch an und die deutsche Übersetzung von Dirk van Gunsteren liest Joachim Schönfeld.
This is called key lock out. He didn't have a word for words, or not yet anyway, but he knew words all the same. He knew key, he knew lock. He knew out. He was a prisoner, though he didn't have a word for that either. And even if he did, it would have been meaningless.
Schlüssel, Schloss, raus. Er hatte kein Wort für Worte. Noch nicht jedenfalls. Aber trotzdem kannte er Worte. Er kannte Schlüssel. Er kannte Schloss. Er kannte raus. Er war ein Gefangener. Auch dafür hatte er kein Wort. Und wenn er es gekannt hätte, wäre es bedeutungslos gewesen. Was hatte ein Wort, irgendein Wort, mit dieser Situation und diesem Ort im unaufhörlichen Strom des Jetzt zu tun? Und mit dem Gefühl Angst, das er dabei empfand. Er hatte Durchfall, der ein Schmerz im Bauch war, ein Gestank, eine warme Pfütze aus Scheiße, für die Worte und Gedanken unnötig waren. Er wollte seine Decke, eine Decke, irgendeine Decke. Er fror. Er war verstört. Er wiegte sich hin und her. Er starrte ins Leere. Er zupfte sich Haare an den Armen, an seinem Kinn, am Kopf aus. Trichotillomanie, doch dieses Wort kannte er ebenfalls nicht. Wie denn auch? Und wenn er es gekannt hätte, hätte es ihn hier rausgebracht? Die einzige Erlösung war Schlaf, und der kam mit einem Wirbel unzusammenhängender Bilder. Das Badezimmerlicht, so hell wie die Sonne am Himmel, das Rinnsal aus blutwarmem Wasser in der Wanne, das Gesicht von ihr, die ihm am meisten bedeutete und deren Namen er mit der Gebärde bezeichnete, die er selbst erfunden hatte und bei der er in seine rechte Brustwarze kniff, weil es die war, in die er sie kniff, wenn sie mit ihm im Bett lag und sie es beide schön warm hatten und sein Hemd auf dem Boden lag. Doch dann erwachte er, immer erwachte er. Und da waren die Schreie und der Gestank und sein Durchfall und das Essen, das er nicht wollte, und der Lärm von Körpern, die auf Metall einschlugen. Wenn er durstig war, kam der Durst als eine Empfindung, die ohne Worte auskam, die vor den Worten lag. Und dann nahm er seinen Becher und trank ihn aus. Er dachte nicht trinken, er gebärdete nicht trinken, er trank einfach, bis der Becher leer war und niemand ihn wieder füllte. Dann erst kam das Wort. Und das Zeichen, die Gebärde, Daumen an die Unterlippe, Bezeichnung und Bitte zugleich. Und wenn niemand reagierte, wenn der Becher ungefüllt blieb Und die Kiste, der Käfig, das Gefängnis, dessen Länge und Breite er immer und immer wieder mit dem Körper ausmaß, von Verzweiflung sprach, von Wut. Dann schrie er. Er schrie. Er schrie. Am Morgen, der eigentlich gar kein Morgen war, weil es hier keine Fenster gab und das Licht immer gleich hell war, kamen sie mit Essen, das er nicht wollte, das er zurückwies. Und er kratzte seine Scheiße, so gut es ging, zusammen und schleuderte sie durch das Gitter. Das gefiel ihnen nicht. Sie wichen zurück und fluchten mit ihren fremdartigen Stimmen. Und er hob die Hand unter das Kinn und wedelte mit den Fingern und fluchte zurück: Schmutzig, schmutzig. Aber das half nicht. Nichts half. Er rüttelte mit den Händen und Füßen an den Gitterstäben, aber die waren aus kaltem Stahl und rührten sich kein bisschen. Und hinter den Gitterstäben sah er nur noch mehr Gitterstäbe und kahle Wände und Schatten, die sich bewegten, und schließlich sank er in sich zusammen. Was hatte er getan? Wo war er? Wo war sein Zimmer? Wo waren sein Haus und sein Bett und sein Baum? Wo war sie? Und warum hatte sie zugelassen, dass man ihn hierher gebracht hatte? Er ertrug es, solange er konnte, und kauerte ganz hinten in seiner Zelle, der Kiste, dem Käfig. Doch dann sprang er auf, klammerte sich an die Gitterstäbe und schrie, bis der große Mann durch die Tür trat und alle anderen Stimmen verstummten. Es war, als hätte nie eine andere Stimme durch die Korridore geschrillt und von den kahlen Wänden widergehallt als seine eigene. Und natürlich kannte er auch das Wort Widerhall nicht, kannte nicht den akustischen Signifikanten, sondern nur das Phänomen, das er bezeichnete, die physische Auswirkung, deren Wahrnehmung Trommelfälle, Hörschnecken und Nervenbahnen erforderte. Der große Mann kam und hatte den Stachel in der Hand, den man Kuhtreiber nannte, noch ein Wort, das er nicht kannte. Schmerz, das kannte er, und Kuh, das große, schwerfällige, nachtschwarze Tier, das die Schatten im Gebüsch hinter ihrem Haus noch dunkler erscheinen ließ, hinter seinem Haus, dem Haus, wo er vorher gewesen war. Aber das half ihm gar nicht, denn der große Mann mit dem einen Auge, mit der schwarzen Augenklappe, die aussah, als hätte man ein Loch in seinen Kopf gebohrt, wurde größer und breiter und berührte ihn mit dem Stachel. Und im nächsten Augenblick wand er sich auf dem kalten Betonboden und war jenseits aller Worte. Außer Schmerz. Außer Angst.
But that didn't do him any good, because the big man with one eye, with the black eye patch that was like a hole drilled in his head, rose and swelled and touched him with the stinger. And suddenly he was writhing on the cold cement floor, beyond the reach of words now, except hurt, except afraid.
Ja, vielen Dank, T.C. Boyle, für diesen Auszug aus Ihrem Roman »Sprich mit mir«. In gewisser Weise, habe ich gedacht, verstärken diese Kapitel aus Sams Perspektive natürlich noch den Eindruck, dass dieser Schimpanse wirklich nicht nur eine Kreatur ist, sondern mehr, ein Wesen, ein Mensch vielleicht, auf jeden Fall jemand mit einer Persönlichkeit. War das auch Ihr Ziel, uns Leserinnen und Lesern dieses Gefühl zu geben?
Ja, natürlich. Aber wir Romanautoren können nicht davon sprechen, ein Ziel zu haben. Das Ziel kommt erst im Nachhinein. Ich fange nicht mit einem solchen Satz an, dass ich Sie davon überzeugen will, dass dieses Tier eine Persönlichkeit hat. Nein, ich erforsche einfach etwas und versuche herauszufinden, was es ist. Und so entwickelt es sich irgendwann ganz natürlich. Es freut mich aber sehr zu hören, dass die Leser das Gefühl bekommen, dass er eine Persönlichkeit hat. Ich glaube, das ist der Grund, warum so viele Leute so positiv auf dieses Buch reagieren. Die meisten von uns, viele von uns, haben irgendwelche Erfahrungen mit Haustieren gemacht. Wir sprachen vorhin über den Hund, die Katze und den kleinen Säugling. Wir kommunizieren mit ihnen und sie kommunizieren mit uns auf eine Art und Weise, die nicht unbedingt so ist, wie Sie und ich jetzt sprechen, die aber genauso direkt und genauso wichtig ist.
Da Sam mit Menschen aufgewachsen ist, ist es für ihn ein echter Schock, aus diesem Umfeld herausgerissen zu werden und mit anderen Schimpansen in Kontakt zu kommen. In ihrem Buch nennt er die anderen Affen Käfer. Er nimmt sie also gar nicht als seinesgleichen wahr. Er selbst fühlt sich eher als Mensch.
Yes, of course. What else would you expect?
Ja, natürlich. Was würden Sie auch erwarten? Unsere eigenen Kinder, wissen Sie, die in einem menschlichen Zuhause aufwachsen, lernen Sprache und Verhalten, indem sie unser Verhalten und unsere Sprache kopieren. Schimpansen wiederum entwickeln sich schneller als Menschen. Und so konnte Sam natürlich nur davon ausgehen, dass er ein Mensch ist. Deshalb ist es umso grausamer, dass er eingesperrt wird. Ich sollte auch sagen, dass es sich bei all diesen Affenstudien, mit wenigen Ausnahmen, wie dem Affen Warshaw, zum größten Teil um junge Affen handelte, um Jugendliche. Denn sobald sie die Reife oder das Jugendalter erreicht haben, sind sie sehr schwer zu kontrollieren. Sie haben ihren eigenen Willen. Das sind keine domestizierten Tiere wie Katzen und Hunde, die durch Tausende von Generationen der Kreuzung gegangen sind, damit wir die schlechtesten Eigenschaften herauszüchten konnten. Das sind wilde Tiere und auch sehr intelligente wilde Tiere, die nicht unbedingt das tun, was wir von ihnen wollen. Und in Sams Fall und im Fall von Nim Chimpsky, dem echten Affen, wollen sie nicht zur Schule gehen. Kein Kind will in die Schule gehen. Sie wollen nicht mit diesen Zeichen und Tests gedrillt werden. Sie wollen tun, was sie tun wollen. Und natürlich ist ein erwachsener Schimpanse viel stärker als zwei Männer zusammen. Also werden sie ziemlich gefährlich. Und das Traurigste an diesen Experimenten ist, dass sie dann in Käfigen eingesperrt wurden und da drin 50 Jahre alt wurden. The saddest thing about these experiments is they were then confined in
cages. And they lived to be 50 years old. Ja, das ist wirklich eine der traurigsten Stellen in Ihrem Buch, als Sam in ein Forschungslabor gebracht wird, wo er in einem Käfig leben muss und er wird brutal aus der liebevollen menschlichen Umgebung herausgerissen. Und es gibt einen sehr wichtigen Satz, den ich mir unterstrichen habe, den Amy, seine Pflegerin, an einer Stelle sagt. Er war kein Mensch, aber er war auch kein Tier. Er war etwas dazwischen, etwas Deformiertes. Für mich war das einer der großen Spannungsbögen dieses Buches, diese Frage, wie viel Mensch steckt im Tier und wie viel Tier im Menschen.
Yes, and of course you quote Amy. Amy is.
Ja, natürlich, Sie zitieren Amy, seine Pflegerin. Die meisten Pfleger der Affen in diesen Studien waren junge Frauen. Sie ist eine College-Studentin, die sich für die Idee des Spracherwerbs bei anderen Spezies interessierte. Sie arbeitet für den Psychologieprofessor Guy Schermerhorn. Und da gibt es so etwas wie die Liebe einer Mutter zu einem Sohn, aber auch eine Art romantische Liebe. Tatsächlich ist das Buch in gewissem Sinne eine Art romantische Dreiecksgeschichte zwischen Amy und ihrem Professor und Sam.
Ja, also auf jeden Fall definitiv eine Liebesgeschichte, aber die Liebe findet eher zwischen Amy und dem Schimpansen statt als zwischen Amy und ihrem Professor. Also ihr Herz gehört wirklich eher dem Affen.
Yeah, I think so too.
Aber ja, das denke ich auch. Er ist auch viel, viel aufrichtiger und interessanter als Guy Schermerhorn.
Aber so niedlich und verspielt er am Anfang auch sein mag, er ist eben auch eine Kreatur. Er ist ein wildes Tier, manchmal unberechenbar. Er hat zum Beispiel einer Pflegerin ins Gesicht gebissen, aber er ist eben ein Lebewesen und die kann man nicht einfach wieder in den Schrank stellen. Und es kommt dann eben der Punkt, an dem er zu gefährlich wird. Und dann lassen sie T.C. Boyle so etwas wie den Teufel auftauchen, der ihn da rausreißt aus dieser menschlichen Umgebung. Ein Mann namens Moncrief taucht auf, ein riesiger Typ, einäugig. Ein Auge hat ihm einen Schimpanse ausgestochen. Wie sind Sie zu dieser Person gekommen, zu diesem Fiesling?
So again, I'm relying on the actual stories.
Also, ich beziehe mich schon immer wieder auf die tatsächlichen Geschichten. Es gab eine Figur, die der Figur ähnlich war, die ich als Donald Moncrief geschaffen habe. Ich glaube, er hatte allerdings noch beide Augen. Er war ein Psychologe. Er war einer der Begründer dieser Schimpansenstudien. Er lebte auf einer Farm mit einer Scheune und er machte aus dieser Scheune eine Zuchtanlage, weil Schimpansen damals sehr schwer zu bekommen waren. Sie kosteten damals $10,000 pro Stück und man holte sie aus dem Dschungel in Afrika. Um das zu tun, muss man die Mutter erschießen, um das Baby zu bekommen. Und es gab kaum noch Schimpansen in freier Wildbahn, die man verfolgen konnte. Also gründete er eine Zuchtanlage und überwachte mehrere dieser Experimente, bei denen die Affen in menschlichen Familien aufgezogen wurden. Er war eine aggressive und schwierige Figur, soweit ich das aus der Geschichte lesen kann. Und so habe ich mit diesem Gedanken im Hinterkopf eine Figur geschaffen, die sehr bedrohlich ist und vielleicht etwas mit der historischen Figur zu tun hat.
In der deutschen Ausgabe ist das auf Seite 127, als dieser Mann namens Moncrief auftaucht und Sam sozusagen aus dem Paradies vertreibt. Wir hören wieder T.C. Boyle mit dem Originaltext und dann die Übersetzung gelesen von Joachim Schönfeld.
In the next moment, the door pushed open as if under its own power, and a stranger was standing there, an outsized man who filled the doorframe. He was in his 50s, his head shaved, his goatee gone white, and he wore a black leather eye patch over his left eye. Moncrief. She'd forgotten all about him. And here he was, a bottle of what looked to be scotch or rum in each hand, grinning or trying to.
Im nächsten Augenblick schwang die Haustür wie von selbst auf, und dort stand ein Fremder. Ein riesiger Mann, der den Türrahmen ausfüllte. Er war in den 50ern und hatte einen rasierten Schädel, ein weißes Ziegenbärtchen und eine Augenklappe aus schwarzem Leder über dem linken Auge. Moncrief. Amy hatte ihn ganz vergessen, doch da war er, hielt in jeder Hand eine Flasche Rum oder Scotch und grinste, oder versuchte es jedenfalls. »Tut mir leid, dass ich so spät dran bin«, sagte er, trat in den Raum und schwenkte die beiden Flaschen, während Guy »Donald« rief und Sam mit angelegtem Haar zurückwich und sich unsicher umsah. »Der Verkehr war eine einzige Riesenscheiße«, rief Moncrief. »Oder nein, sagen wir einfach, er war scheiße, das reicht ja. Und um dieses verdammte Haus zu finden, muss man der reinste Spürhund sein.« Im nächsten Augenblick fielen Guy und er sich in die Arme, dann wurde reihum vorgestellt und schließlich ließ Moncrief, Professor Moncrief Donald, sich schwer auf den für ihn reservierten Stuhl zwischen Guy und Leonard fallen, schraubte eine der Flaschen auf, es war tatsächlich Scotch, eine Marke, von der sie noch nie gehört hatte, und schenkte sich sein Weinglas halb voll. Der Raum schien sich zu weiten und dann wieder zu normaler Größe zu schrumpfen. Alle begannen gleichzeitig zu reden. Und Barbara reichte Moncrief die Fleischplatte. Guy hatte den Truthahn tranchiert und Sam das erste Stück feierlich auf den Teller gelegt. Sam hatte sich die ganze Zeit mustergültig betragen. Beim Salat hatte Guy ihn zeigen lassen, was er konnte. Er hatte wirklich geglänzt, trotz des Joints und der Tatsache, dass er 1,5 Gläser Wein getrunken hatte. So viel sie wusste. Er stibitzte gern mal einen Schluck aus einem unbeaufsichtigten Glas, so dass sie nie ganz sicher sein konnte. Der Professor und seine Frau hatten ihm Fragen gestellt und er hatte mit flüssigen Gebärden geantwortet. Doch all das änderte sich abrupt mit Moncriefs Erscheinen und das war ihr ein Rätsel. Denn normalerweise ging Sam auf Fremde zu, besonders hier, wo er das Hausrecht hatte. Doch jetzt kroch er erst unter den Tisch und dann auf ihren Schoß, wo sie ihn in den Armen hielt, wie das große Baby, das er ja war. Sie dachte an das Dessert, Kuchen, Kaffee, Baileys und die Pfirsicheiscreme, die Sam so gern mochte, konnte aber nicht aufstehen und das Geschirr abräumen, solange Moncrief noch aß. Und das tat er. Ungezwungen und selbstvergessen vertilgte er große Mengen und redete dabei unablässig über alles Mögliche. Die Thematik reichte vom naheliegenden Schimpansen bis hin zu Hirschjagd, Cessna-Flugzeugen und Folkmusik, wobei er sich an sie wendete und fragte, ob die jungen Leute je von Phil Ox gehört hätten, den sie, wie sie zugeben musste, nicht kannte. Schließlich schob er den Teller von sich, zog eine halbgerauchte Zigarre aus der Hemdtasche, fragte irgendwelche Einwände und zündete sie an, ohne eine Antwort abzuwarten. Er zog 1-2 Mal und blies den Rauch in die Luft. Die Unterhaltung erstarb. Und Amy wurde sich auf einmal wieder der Musik bewusst. Es war ein Streichquartett, das Guy ihr vorgespielt hatte. Debussy oder Ravel, sie wusste es nicht mehr. Sie wollte gerade fragen, ob jemand Dessert wolle, als Moncrief sie oder vielmehr Sam auf ihrem Schoß ansah und sagte, »Das ist er also, hm? Der berühmte sprechende Schimpanse, der Fernsehstar.« Er wandte sich zu Guy. »Was ist mit der Tonight Show?« »Ist da was draus geworden?«
»Noch nicht.« Guys Gesicht war gerötet, als hätte er zu viel getrunken, was, wie sie jetzt merkte, auch der Fall war. »Aber wir sind dran. Es könnte jeden Moment soweit sein. Ich warte nur auf den Anruf.«
»Ich weiß nicht«, sagte Moncrief. »Ich bin da gespalten. Es macht das, was wir tun, irgendwie billiger. Als ob wir nicht Psychologen wären, sondern Jahrmarktdompteure. Sehen Sie den Affen durch einen brennenden Reifen springen und dabei reden.« Andererseits sorgt es für Aufmerksamkeit, und was die betrifft, gibt's nichts Besseres als das Fernsehen. Er wedelte mit der Hand und zog an der Zigarre. Aber das spielt ja keine Rolle. Jetzt nicht mehr.
»Wie meinst du das?«
Guy stützte sich mit den Ellbogen schwer auf den Tisch. Sein Weinglas war leer. Auf seinem Teller schimmerten klebrige Reste, Butter, Fett, Soße.
»Willst du damit sagen, dass nicht alle 100%ig hinter dem stehen, was wir tun?
Denn wir hier stehen hundertprozentig dahinter, das kann ich dir versichern. Und Sam macht unglaubliche Fortschritte.
Ich will gar nichts sagen. Aber wenn du es genau wissen willst, diese ganze Sache, Sprachforschung, ist tot. Oder kurz davor. Hast du gehört, was Borstein, der kleine Scheißer, sagt? Er sagt, es ist alles Schwindel und Chomsky hatte recht. Nur Menschen sind für Sprache programmiert. Und das Einzige, was Affen im Sinn haben, ist, sich bei uns einzuschleimen und dafür belohnt zu werden. Wie dressierte Seelöwen oder Schoßhündchen. Oder jedes andere Tier, dessen Gehirn größer ist als das einer Schlange. Und er wird es in Science veröffentlichen, so viel steht fest. Ein Sargnagel.
Alle redeten gleichzeitig. Sam zappelte auf ihrem Schoß. Ihr Herz klopfte.
»Das ist nicht wahr«, sagte sie, und aus irgendeinem Grund war es ihre Stimme, die Moncrief in dem Durcheinander hörte.
»Ach, nein«,
sagte er und musterte sie mit einem harten Blick. Es ging das Gerücht, er habe sein linkes Auge verloren, weil er unvorsichtig geworden und dem Käfig eines wütenden Schimpansen zu nahe gekommen sei. Aber Guy hatte das energisch bestritten. Er habe als Teenager einen Autounfall gehabt. Sie sah jetzt das blassrote Narbengewebe zu beiden Seiten der Augenklappe.
»Sam«, sagte er mit harter, fordernder Stimme, »bist du ein Schwindel? Weißt du, was Tod ist oder Geschichte? Weißt du, was DNA und Vererbung ist? Weißt du, warum du der Gefangene bist und wir nicht?«
»Donald, das ist nicht fair«, sagte Guy.
Moncrief beachtete ihn nicht. Er starrte Sam an und Sam starrte mit runden Augen unverwandt zurück.
»Sprich mit mir, Sam«, sagte Moncrief.
»Sam«,
»na los, Sam, sprich mit mir.«
»Are you a fraud? Do you know about death, history, DNA and heredity? Do you know why you're the prisoner and we're not?« Guy said, »Donald, you know that's not fair.« Moncrief ignored him. He just stared at Sam, and Sam, his eyes round and unblinking, stared back. Talk to me, Sam, he said. Come on. Come on, Sam. Talk to me.
Ja, und dieser Typ, Moncrief, nimmt den Schimpansen Sam wieder mit. Er nimmt ihn weg. Die Mittel für die Forschungen wurden gekappt. Das Experiment, ihm unsere Sprache beizubringen, wird für gescheitert erklärt. Aber Amy, seine Pflegerin, geht auf die Barrikaden. Am Anfang ist sie eher eine indifferente, schüchterne Studentin. Aber durch den Kontakt mit diesem Affen, mit Sam, wacht sie irgendwie auf. Es ist also auch ein Entwicklungsroman in gewisser Weise.
I love the way you are seeing her character. Yes, this is how she developed.
Ich finde es toll, wie Sie diese Figur beschreiben. Ja, so hat sie sich entwickelt. Sie ist ein sehr kleines, sehr zierliches, hübsches, junges Mädchen, das in den Anfangskapiteln gerade so über die Runden kommt im College. Aber als sie Sam kennenlernt und sich in ihn verliebt, reift sie und wird zu jemandem, der durchsetzungsfähig und selbstbewusst ist, während sie vorher sehr, sehr schüchtern war und kaum mit jemandem gesprochen hat. Und nachdem ihr Sam weggenommen wurde, fährt sie den ganzen Weg von Kalifornien nach Iowa, wo die Schimpansenfarm ist. Und ohne zu viel zu verraten, sie setzt sich ein, im Gegensatz zu Professor Moncrief. Und sie tut es für das Wohl von
Sam.
Ja, ich will auch nicht zu viel verraten, aber ich glaube, man muss nicht verheimlichen, dass Amy und Sam an einem späteren Punkt in ihrem Roman sowas wie einen Roadtrip durch die USA machen. Und für mich waren sie dabei sowas wie Bonnie und Clyde, wie so ein cooles Gangsterpaar, wie eine absurde Version von all ihren Vorbildern in der Literatur oder auch im Film.
Well, of course. Anytime you have a road trip.
Nun natürlich, jedes Mal, wenn man über einen Roadtrip schreibt, bezieht man sich auf das große amerikanische Panorama von, Sie wissen schon, Jack Kerouac und auf hunderte von Filmen über Roadtrips durch das weite Land. Und natürlich enden auch diese beiden hier in Arizona, in einem trostlosen, trostlosen Wüstenort, wo sie sich verstecken, genau wie Kriminelle.
Es ist genial, wie ambivalent sie das beschreiben. In gewisser Weise ist Amy wie eine Mutter zu Sam, aber dann gibt es eben auch immer wieder diese Momente, in denen die beiden viel mehr verbindet, mehr als Gewohnheit, mehr als familiäre Gefühle, tatsächlich so etwas wie Liebe.
Ja, natürlich. Und in einigen der wissenschaftlichen Experimente gab es auch so etwas wie Sex zwischen den Spezien. Oder zumindest Petting oder Küssen und so weiter. Meine Geschichte geht nicht ganz so weit. Ich denke, es ist besser, dass das nur angedeutet wird. Dass, wenn er reifer wird und sie auch, sie sich auf eine Art und Weise sehen, die über Mutter und Sohn hinausgeht.
Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, TC Boy, wenn ich noch verrate, dass es eine Szene gibt, in der Sam, der Schimpanse, getauft wird. Das hat mich ganz schön umgehauen. Ich dachte, wow, TC Boyle tauft einen Schimpansen? Das ist wirklich mutig. Was hatten Sie dabei im Sinn? Wollten Sie ihn noch menschlicher machen, indem Sie ihm auch vor Gott eine Seele geben?
Nun, das ist eine wesentliche Frage, wissen Sie? Und Moncrieff macht sich darüber lustig, indem er sagt, was, glauben Sie an einen Hundehimmel? Ja, es gibt tatsächlich eine Geschichte über eine Frau, die einen Schimpansen adoptierte. Sie war zutiefst katholisch, wie Amy es ist. Und sie fand einen Priester, um den Affen zu taufen, so erstaunlich das auch sein mag. Ich mag diese Szene metaphorisch. Sie spricht unsere Menschlichkeit an. Es geht um die Frage, wie wir andere Lebewesen beeinflussen können. Was sind ihre Rechte? Und was wissen sie? Wenn wir an Gott glauben sollen, warum sollte Gott dann ausschließlich für uns Menschen sein? All diese Fragen werden durch diese Szene aufgeworfen. Und wissen Sie, der Leser kann damit umgehen, wie er oder sie es möchte.
Haben denn irgendwelche Primatenforscher oder Biologen Ihren Roman genau gelesen? Also war es für Sie wichtig, dass diese Geschichte plausibel, dass sie denkbar ist?
Ja, ich wollte, dass die Geschichte plausibel ist. In meiner ersten Geschichte, Descent of Man, da ist es sehr absurd. Ich wollte, dass es näher an dem ist, was tatsächlich passiert ist, sodass hier nichts drin ist, was über das hinausgeht, was in diesen früheren Experimenten wirklich geschehen ist.
Nachdem Sie also dieses Buch geschrieben haben, wissend, dass der Linguist Noam Chomsky einmal gesagt hat, dass Sprache ein Privileg des Menschen ist, aber nach all dieser Recherche und nachdem Sie sich in den Kopf eines Schimpansen hineinversetzt haben, was ist Ihre Haltung jetzt zu Chomskys These?
Er hat sowohl Recht als auch Unrecht. Und natürlich wurde der Schimpanse Nim Chimpsky so benannt, um sich über Noam Chomsky lustig zu machen. Der glaubte, dass nur wir Sprache benutzen können. Aber er hatte insofern recht, als dass diese Art von Sprache, die wir gerade benutzen, nur uns zur Verfügung steht. Aber das Denken und der Gebrauch anderer Sprachen ist bei vielen Spezien nachweisbar, wie zum Beispiel bei der Krähe oder dem Delfin, ganz zu schweigen von den verschiedenen Affen. Das macht ja auch Sinn. Wenn wir Sprache entwickelt haben, warum sollten nicht auch andere Arten diese Art von Intelligenz und Kommunikationsfähigkeit entwickeln?
Sie sind ja dafür bekannt, dass Sie ein besessener Schreiber sind. Wollen Sie uns zum Schluss vielleicht noch verraten, woran Sie im Moment arbeiten?
Nun, ich habe eine neue Geschichtensammlung fertiggestellt. Ich weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben, aber es gibt dieses Virus, das letztes Jahr in Wuhan ausgebrochen ist und das uns alle eingesperrt hat. Also für mich ist es so, dass ich ja sowieso weggesperrt bin. Ich tue genau das, was ich sowieso schon tue. 7 Tage in der Woche sitze ich an meinem Schreibtisch und schreibe. Aber ich war nicht in der Lage zu reisen. In normalen Zeiten säße ich Ihnen jetzt in der Radiostation gegenüber.
Ja, ich weiß, das ist ein Jammer.
Aber auf der anderen Seite hatte ich dadurch mehr Zeit, mich zu konzentrieren und zu schreiben. Also beendete ich das Buch im Januar und lieferte es ab. Und dann habe ich 7 neue Geschichten geschrieben, zusätzlich zu den 6, die ich bereits für das nächste Buch mit Geschichten hatte, das nächstes Jahr erscheinen wird. Es heißt I Walk Between the Raindrops, aus dem übrigens eine Geschichte in den nächsten Wochen im New Yorker erscheinen wird. Und dann habe ich 3 Monate lang für das nächste Buch recherchiert, von dem ich denke, dass es an Ein Freund der Erde anknüpfen wird, das im Jahr 2000 spielt und sich mit der globalen Erwärmung beschäftigt hat. Ich bin jetzt etwa 100 Seiten in diesem Roman und ich hoffe, dass die Geschichte auch in die Zukunft gehen wird, um auszuloten, wie es unter den ökologischen Bedingungen, unter denen wir jetzt leben, sein könnte. Es war also ein sehr produktives Jahr für mich. Wissen Sie, in gewisser Weise ist es so, wie wenn ich in die Sierra Nevada fahre, wo ich jedes Jahr einen Monat bin, aber dieses Jahr nicht, wegen des Klimas. Es ist langweilig dort. Ja, ich habe Natur, ich bin draußen in den Wäldern, aber wenn mir langweilig ist, lese ich mehr und schreibe mehr. Das war also das Jahr für mich.
Das ist also zumindest ein Vorteil dieser Pandemie. Ich hoffe wirklich, dass Sie Ihre nächsten Bücher wieder persönlich in Deutschland vorstellen können, wo Sie wirklich viele, viele Fans haben. T.C. Boy, viele Grüße nach Kalifornien und vielen Dank für dieses Gespräch.
Bitteschön.
T.C. Boyle und sein Roman Sprich mit mir. Heute unser prominenter Gast in Weiterlesen, der Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Der Roman Sprich mit mir, im Moment weit oben auf den Bestsellerlisten, ist im Hansa Verlag erschienen. Übersetzt von Dirk van Gunsteren, 352 Seiten. Für 25 Euro. Im Buchladen kann man diesen Roman kaum übersehen, denn vom Einband blickt einem ein Schimpanse direkt in die Augen. Ein stechender Blick, der auch zu fragen scheint, wie weit die Wissenschaft eigentlich gehen darf. Die Technik dieser Sendung ging heute ziemlich weit. Für die transatlantische Hörqualität hat Angelika Schäfer vom RBB gesorgt. Joachim Schönfeld hat T.C. Boyle die deutsche Stimme gegeben. Und ich bin Anne-Doro Krohn und ich sage wie immer Tschüss, lesen Sie weiter.